Liebe Gemeinde, es passieren immer wieder Dinge auf dieser Welt, im Großen und im Kleinen, die schlimm sind. Ob es nun um einen Verkehrsunfall geht, ein Kind, das sich in der Schule oder im Kindergarten nicht ordentlich beträgt, das mal Mist baut, oder bis hin zum Dieselskandal oder dem Ausbruch der Corona-Epidemie und vieles, vieles mehr von schlimmen Kriegen und so weiter, will ich gar nicht anfangen. Und dann ist es so, dass eine Frage bis heute immer wieder als erstes gestellt wird. Wer war schuld? Wer ist der Sündenbock? Wer muss bestraft werden? Waren es die Eltern, die ihr Kind nicht gut erzogen haben? War es der Fahrer, der zu schnell gefahren ist? War es der Vorstandsvorsitzende, der seine Leute unter Druck gesetzt hat oder vielleicht auch nur weggeschaut hat? Oder doch nur ein Abteilungsleiter, der sich profilieren wollte? Bei Corona war es die chinesische Regierung oder nur die ungewöhnlichen Ernährungsgewohnheiten in einem asiatischen Land? Oder doch die Pharmaindustrie, die für teures Geld an den Impfungen mitverdienen wollte? Ist der Autofahrer schuldig, der vielleicht einen Moment unaufmerksam war? Diese Frage nach der Schuld für ein Übel wird auch in unserer heutigen Zeit immer wieder als erstes gestellt. Das ist allerdings nichts Neues. Das war schon immer so. Und oft wissen wir die Antwort nicht oder sie ist nur sehr schwer herauszufinden. Das ruft dann die sogenannten Verschwörungstheoretiker auf den Plan. Und wenn man sich mit so jemand unterhält, dann kommt sehr schnell die Standardantwort: Mach dich mal schlau. Meistens, weil er seine Verschwörungstheorie, der er so anhängt, gar nicht selbst erklären kann. Der Predigttext für den heutigen Tag ist eine Geschichte, die den meisten nicht unbekannt sein dürfte. Und doch ist sie mir während der Vorbereitung so neu, so anders vorgekommen, obwohl ich diese Begebenheit auch vorher schon kannte und sicherlich auch schon mal gelesen hatte. Ich lese uns den Predigttext aus dem Johannesevangelium, Kapitel 9, die Verse 1 bis 7. Als Jesus weiterging, sah er einen Mann, der von Geburt blind war. Die Jünger fragten Jesus: Wer ist schuld, dass er blind geboren wurde, er selbst oder seine Eltern? Jesus antwortete: Seine Blindheit hat weder mit den Sünden seiner Eltern etwas zu tun, noch mit seiner eigenen. Er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Solange es Tag ist, muss ich die Taten vollbringen, für die Gott mich gesandt hat. Es kommt eine Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als Jesus dies gesagt hatte, spuckte er auf den Boden und rührte einen Brei mit seinem Speichel an. Er strich den Brei auf die Augen des Mannes und befahl ihm: Geh zum Teich Schiloach und wasche dir das Gesicht. Schiloach bedeutet der von Gott Gesandte. Der Mann ging dorthin und wusch sein Gesicht. Als er zurückkam, konnte er sehen. Jesus geht mit seinen Jüngern durch die Straßen von Jerusalem und nimmt einen am Wegrand sitzenden Bettler wahr. Der Mann ist von Geburt an blind und die erste Frage, die die Jünger stellen, ist kurz gesagt: Wer ist schuld? Wer hat gesündigt? Da ist ein armer, blinder Mensch und Jesus macht ihn heil, weil er das kann. Alles ist gut. Jesus sagt noch dazu, dass dieser Mensch nichts dafür kann, dass er blind zur Welt gekommen ist. Die zu Beginn gestellte Schuldfrage ist aber nur ein Aspekt der Geschichte. Für mich ergibt sich zumindest ein zweiter Themenbereich, den ich näher erörtern möchte. Das erste ist eben diese Vorverurteilung durch die Menschen. Ein, wie ich ihn mal nennen will, seelsorgerlicher Aspekt. Der zweite wäre die Machtdemonstration Jesu. Jesus, das Licht der Welt, für mich ein Zukunftsaspekt, so will ich ihn mal nennen. Die Geschichte hat bestimmt noch ganz viele weitere Dinge, die wir erörtern könnten, aber ich möchte es bei diesen beiden Unterpunkten belassen. Zum einen der seelsorgerliche Aspekt. Die Annahme der Jünger, dass der Blindheit des Mannes ein eigenes Fehlverhalten oder eine Sünde der Eltern vorangegangen war, das war in der damaligen Zeit nichts Ungewöhnliches, sondern typisch. Ein eigenes Fehlverhalten entfällt insofern, als dass der Mann blind geboren wurde. Die sogenannte vorgeburtliche Sünde wurde jedoch auch von den Rabbinern damals so gelehrt und dürfte die Ursache für die aus heutiger Sicht, wie ich finde, problematische Frage der Jünger sein. Einerseits lesen wir im Alten Testament im zweiten Buch Mose 20, Vers 5 und 6, bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kinder derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Das dürfte vielleicht die Ursache für diese Fragestellung gewesen sein. Doch zum einen bezieht sich das hier Geschriebene nur auf eine bestimmte Sünde, nämlich die, dass wir keinen anderen Göttern dienen sollen. Und schon bei Hesekiel lesen wir in Hesekiel 18, Vers 20, der Sohn soll nicht tragen die Schuld des Vaters und der Vater soll nicht tragen die Schuld des Sohnes, sondern die Gerechtigkeit des Gerechten soll ihm allein zugutekommen und die Ungerechtigkeit des Ungerechten soll allein auf ihm liegen. Und andererseits wirken solche Thesen bis in die heutige Zeit hinein. Ich muss gestehen, dass ich mich oftmals in schlimmen Situationen, unabhängig davon, ob es sich um eine Krankheit oder eine seelische Not in einer bestimmten Situation handelt, zumindest selbst frage, womit habe ich das verdient? Was habe ich falsch gemacht, dass mir das jetzt geschieht? Doch ich darf wissen und du darfst gewiss sein, dass du jeden Tag von der Vergebung lebst. Ja, leben darfst, weil einer das alles weggenommen hat, nämlich dieser Jesus Christus, der für meine und deine Sünden am Kreuz gestorben ist. Und dieser Jesus erklärt auch in der besagten Situation seinen Jüngern, dass sie falsch liegen. Jesus macht hier Schluss mit dem Ursache-Wirkungsprinzip und dem menschenverachtenden Denken, er wird es wohl verdient haben, irgendetwas muss da doch sein. Wir werden durch den Glauben an Jesus allein gerecht. Das ist es, was zählt. Und das dürfen wir auch den Menschen sagen, denen wir begegnen, die wir begleiten dürfen, weil sie uns vielleicht darum bitten oder auf uns angewiesen sind oder weil sie uns einfach, ich sage es mal, in den Weg gelegt werden. Eine der vielleicht mutmachendsten und seelsorgerlichsten Verse finden wir aus meiner Sicht im Römerbrief Kapitel 8, die Verse 38 und 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, Weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und wie geht es hier weiter? Jesus hat die Menschen im Blick. Das erleben wir auch in dieser Begebenheit, die dennoch eine besondere, weil symbolträchtige ist. Jesus wendet sich dem Mann zu und erklärt nochmal: Niemand hat gesündigt, sondern Gott hat noch etwas mit ihm vor. Schon bei Jeremia lesen wir, wie gut Gott es mit uns meint. In Jeremia 29, Vers 11 finden wir die Aussage: Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Was haben wir für einen liebenden Gott? Und damit möchte ich überleiten zum Zukunftsaspekt. Schauen wir auf die Handlung und was Jesus nun tut. Es ist eine Handlung mit einer Menge Symbolkraft. Jesus hätte wohl auch sagen können: Steh auf und sei sehend. Hat er aber nicht. Stattdessen diese ungewöhnliche, ja irgendwie eklig wirkende Heilungsmethode. Wozu dieser Spucke-Dreckbrei? Warum vollzieht er diese Handlung auf diese Weise? Jesus sagt vorab, dass er diese Handlung vollzieht, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird, weil er es jetzt tun kann zu einer Zeit, in der es noch möglich ist und weil er das Licht der Welt ist. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und da kümmert es ihn auch nicht, dass er gegen alle Konventionen verstößt, ausspuckt, in den Dreck packt und diese Heilungshandlung auch noch an einem Sabbat vollzieht. Das hat übrigens Folgen, die im Nachgang zu dem Geschehnis dann noch berichtet werden. Hier wird etwas Zukunftsweisendes deutlich. Niemand hat über Jesus zu bestimmen, weder die guten Sitten noch die Sabbatvorschriften. Jesus tut die guten Werke, wann er will und wie er will, und er tut sie aus Liebe zu den Leidenden. Seine Handlung hilft dem Blinden wohl, zu verstehen und zu spüren, was gerade mit ihm geschieht. Jetzt vollziehe ich eine Handlung an dir. Ich kümmere mich jetzt um deine Not. Wie unorthodox und praktisch die Liebe Gottes sein kann. Und der Blinde, er muss nun selbst aktiv werden. Er muss zum Teich gehen und sich waschen. Erst dann wird er sehend und erblickt das Licht. Und hier kommt die Zukunftsperspektive ins Spiel. Das Wunder soll die Macht Christi, Licht zu geben, und zwar nicht nur im körperlichen, sondern auch im geistlichen Sinne demonstrieren. Jesus heilt den Blinden und macht ihn sehend. Und anschließend, im Folgetext, finden wir dann die Begebenheit, wie es weitergeht. Die Pharisäer wollen die Geschichte von der Heilung nicht glauben. Sie glauben noch nicht einmal den nachweisbaren Fakten und den Zeugen. Denn im Anschluss werden auch noch die Eltern und andere befragt. Das findet sich dann in den Folgeversen im Kapitel, die es sich lohnt, auch noch mal zu Hause nachzulesen. Und trotzdem glauben die Pharisäer nicht. Der Mann ist jedoch nicht nur mit sehenden Augen sehend, mit den Augen sehend geworden, sondern auch im geistlichen Sinne. Er steht zu Jesus, er bekennt das auch gegenüber den Pharisäern und er bekennt sich zu seinem Glauben. Und zum Dank, in Anführungsstrichen, wird er von den, wie man jetzt sagen muss, blinden Pharisäern aus der Synagogengemeinde ausgeschlossen. Doch Jesus sucht ihn auf und klärt mit ihm, wer er ist. Ich lese uns dazu noch die letzten Verse aus diesem Kapitel. und zwar ab Vers 35. Als Jesus hörte, dass sie ihn ausgeschlossen hatten, suchte er ihn auf und sagte: Hast du Vertrauen zum Menschensohn? Der Mann antwortete: Wenn du mir sagst, wer es ist, werde ich ihm vertrauen. Jesus sagte: Du siehst ihn ja, er spricht mit dir. Herr, ich vertraue dir, sagte der Mann und warf sich vor Jesus nieder. Jesus sagte: Ich bin in diese Welt gekommen, damit die Blinden sehend und die Sehenden blind werden. Darin vollzieht sich das Gericht. Einige Pharisäer, die bei ihm waren, hörten das und sagten: Du willst doch nicht behaupten, dass wir blind sind. Jesus antwortete: Euch würde keine Schuld angerechnet, wenn ihr blind wärt. Weil ihr aber sagt, wir können sehen, bleibt ihr schuldig. Der Blinde wurde in jeglicher Hinsicht sehend, und das ist auch unsere Zukunftsperspektive. Jesus hat uns im Blick. Wir dürfen zu ihm kommen und unser Leben mit ihm gestalten. Er ist das Licht der Welt, und dieses Licht soll uns leiten. Jesus sagt es selbst von sich in Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, hat das Licht, das zum Leben führt und wird nicht mehr im Dunkeln tappen. Ihm ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Meine Fehler und mein Versagen stehen dem nicht im Weg. Er hat mit meinem und deinem Leben etwas Wunderbares und Hoffnungsfrohes vor, bis hin zum ewigen Leben. Wir dürfen Jesus übrigens darin folgen, indem wir Licht für diese Welt sind, seine Botschaft von der Rettungstat am Kreuz weitersagen. Das Licht also aufstellen und leuchten lassen. Und indem wir seinem Beispiel folgen, indem wir uns den Menschen in Not zuwenden, die uns begegnen, die uns in den Weg gelegt werden und indem wir nicht vorbeigehen. Und so schließt sich auch der Kreis zum eingangs gelesenen Wochenspruch. Amen.